Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Was bedeutet es für mich, ein Mann zu sein? Oft der, weiß nicht so, man sagt ja das starke Geschlecht zu symbolisieren. Also dann noch der standhaftere zu sein oder der die Schulter hingibt, ne? Der vielleicht nicht so Gefühle zeigt, eher so der Fels in der Brandung ist. Und den. Das Auto einparken zu dürfen. Besser zu fahren. Nee, das ist so richtig Stereotyp. Obwohl es oft so trifft.
Wuhu! Endlich ist es soweit. Nach langer Pause und intensiver Vorbereitung heißt es jetzt, die Revolte geht weiter. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der zweiten Staffel, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Wer Staffel 1 noch nicht gehört hat, kann das gerne noch nachholen, denn da haben wir 15, 20 sehr spannende Interviews mit ganz unterschiedlichen Frauen auf einer Mutter-Kind-Kur ausgewertet und in 10 thematischen Folgen gemeinsam diskutiert. Lotte war damals selbst als alleinerziehende Mutter auf dieser Kur und kam dann vor Ort spontan mit den Frauen ins Gespräch. Es ging um Sex, Gesellschaft, Arbeit, Liebe, Ängste, Sehnsüchte und so weiter.
Ja, und es war eine wirklich großartige erste Staffel, in der wir viel Zuspruch, Rückmeldungen und HörerInnenbriefe bekommen haben, sodass schnell feststand, dass es nach einer ausgiebigen Pause mit einer zweiten Staffel weitergehen muss.
Wir haben diese sehr ausgiebige Pause dann natürlich auch genutzt, um zu recherchieren, Interviews zu führen und diese dann auszuwerten. Und es war wirklich sehr interessant. Also wir mussten uns nochmal sehr viele und teils auch neue Gedanken machen, haben verschiedene Überraschungen erlebt und auch viel diskutiert.
Ja, wir haben gelacht, waren irritiert und gerührt. Ich glaube, ich musste auch mal heulen. Bei irgendeinem Interview habe ich auch mal geweint.
Genauso wie die Männer auch, oder? Also so oder so war es auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, die unser Nachdenken über Geschlechterverhältnisse und natürlich vor allem über Männlichkeit nochmal sehr erweitert und geschärft hat.
Spannend war es auch nochmal zu sehen, wie sehr so ein intensives biografisches Gespräch Einblicke geben kann. Also wie viel da drin steckt, wie wichtig es auch einfach sein kann, richtig zuzuhören beziehungsweise den Raum zu geben, dass jemand ausgiebig ins Erzählen kommt, was da dann alles so zutage tritt.
Ja, das fand ich auch. Also da war wirklich einiges dabei, was ich noch nicht in der Form auf dem Schirm hatte. Vielleicht kannst du den Hörenden ja schon mal einen kleinen Teaser auf die Staffel geben und was so an sehr spannenden Momenten dabei war.
Ein ganz, ganz kleinen.
Ja.
Zum Beispiel beim Thema Sexualität, da gab es eine Sache, die scheinbar recht gängige Praxis war, aber eben sehr tabuisiert. Da hat meiner Erfahrung nach bisher niemand so drüber geredet und in den Interviews kam das dann aber so raus und ich dachte so, huch, der auch. Der
ich bin hat so gespannt darauf.
Auch erlebt und auch gemacht. da war ich schon erstaunt, dass das so viele betroffen hat. Oder zum Beispiel auch die sehr wichtige Rolle von älteren Geschwistern, so ganz im Allgemeinen, aber auch Themen wie Autorität und Gehorsam. Und dann würde ich noch sagen, vielleicht so eine Härte nach außen und innere Verhärtung, die haben auch eine recht große Rolle gespielt. Und dann würde ich noch sagen, ganz klar, so ein häufiges Denken in den Kategorien Erfolg und Scheitern mit wenig Spielraum dazwischen.
Ja, ich fand auch, manche Sachen waren schon ziemlich heftig, also auch gerade so in Sachen Gewalt. Aber nochmal zurück, du, Lotte, hast ja die meisten Interviews geführt. Wie viele waren das ungefähr und was hattest du dir vorgestellt, wie das sein würde? Also vielleicht auch im Hinblick auf die Interviews, die du mit den Frauen vorher geführt hattest?
Also zunächst, es waren 17 Interviews mit verschiedenen Männern und einer transmännlichen Person. Und derzeit stehen auch noch 2 bis 3 Interviews aus, die wir in den kommenden ersten Wochen der Staffel hoffentlich noch führen können, sodass es am Ende insgesamt so um die 20 Interviews sein werden. Das ist einerseits echt viel spannendes Material, was da zusammenkommt und auch schon zusammengekommen ist. Leider ist es uns aber dadurch auch nicht möglich, jede Person in jeder Folge zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, wir werden da immer mal eine Auswahl treffen müssen. Zur Frage, was ich mir vorgestellt hatte, also ich dachte, dass es vielleicht etwas schwieriger sein könnte, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, einfach weil es ein ganz anderes Setting war als bei der ersten Staffel und den Fraueninterviews. Da war es ja eher so, dass es schon eine irgendwie geartete Vertrauensebene gab, wir da ja alle mit unserer Angestrengtheit und Überlastung auf dieser Kur waren. Zudem war es ja auch eher ungeplant und spontan, mehr oder weniger so ziellos, beziehungsweise es ging halt wirklich nur um die Frauen und darum, was sie zu sagen haben. Da gab es halt noch keinen Publikumsdruck, keine Erwartungen. Und das, würde ich sagen, ist jetzt schon ganz anders.
Mhm, absolut. Und man muss ja auch sagen, du warst ja selbst als Mutter auf einer Mutter-Kind-Kur. Das heißt, du hast als Frau unter ihnen in der gleichen Rolle wie sie mit ihnen über ihr Frausein gesprochen. Also es gab vermutlich noch viel weniger dieses starke Interviewerin- und Interviewte-Verhältnis, oder? Also mehr so ein Austausch als eine Befragung.
Ja, auf jeden Fall hat es einen Unterschied gemacht, dass ich als Frau und Mutter andere Frauen und Mütter interviewt habe. Bei der zweiten Staffel jetzt haben wir ja ganz bewusst versucht, Männer und transmännliche Personen zu finden, die sich auf so ein Interview einlassen, uns aber nicht so nahe stehen. Wir haben versucht, darauf zu achten, dass es wieder ganz unterschiedliche Perspektiven sind, die da zusammenkommen. Also so unterschiedliche soziale Milieus, verheiratet, Single, Migrationshintergründe, Religiosität, Väter, aber auch kinderlos. Und besonders interessant finde ich auch diesmal, welche enorme Spanne wir hinsichtlich des Alters und damit auch der Generationsunterschiede einfangen konnten. Das heißt, insgesamt ist die Altersspanne von 20 bis 70 Jahren und genau, dann eben auch noch ganz allgemein sehr, sehr unterschiedliche Biografien.
Und dann halt, als meine Mutter hat dann halt meinen Stiefvater sozusagen kennengelernt und so seit sie ihn kannte, ging das alles so ein bisschen bergab, kann man so sagen. Und ab irgendeinem gewissen Punkt musste er dann ins Gefängnis und da war ich vielleicht 7 Jahre alt oder so oder 8, keine Ahnung, irgendwie so. Und genau, und dann wurde mir das halt so erzählt, dass er von seinen Freunden belogen wurde und deswegen ins Gefängnis gekommen ist, aber letzten Endes ist er halt einfach nur ein Krimineller gewesen, hat sich halt erwischen lassen. Dann kam er irgendwann raus, dann gab es riesig Zoff wegen Drogengeschichten und so weiter, weil mein Stiefvater, als er rausgekommen ist, halt... Der hat im Gefängnis halt angefangen, Pillen zu nehmen und Koks zu ziehen und so weiter. Und auch relativ viel Gras zu rauchen. Und dann hat er halt, das kriege ich natürlich als Kind auch mit. Und so mit 14 habe ich das erste Mal mit meiner Mutter und meinem Stiefvater zusammen gekifft. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich gekifft habe. Zu Silvester, genau. Ja, und dann ging alles immer mehr bergab. Die haben sich immer mehr gestritten und... halt einfach persönliche Konflikte gehabt und so weiter. Und genau, und da kam es, ich kann es ja direkt jetzt so sagen, meine Mutter hat dann das erste Mal versucht, sich selbst das Leben zu nehmen.
Damals war das, kam die DDR, das war Abkommen zwischen Mosambik und DDR, zum Ausbildung. Das war eine Textilfacharbeit. Und das ist immer ja damals gekommen, da sogenannte Gasarbeit. Also die ersten 79 und 80er Jahre waren die erstmal diese Ausbildung. Mhm. Und später kam man als Gasarbeiter dann. Mhm. Ja, das war so, das bin ich daher gekommen, 80er
und,
Jahre.
Und war das dann irgendwie ein Zufall? Gab es nur so ein paar, die da, wie hast du den Platz bekommen?
Nee, das ist damals, das war in Mosambik, das ist die Schülerleute rausgeholt, die haben gesagt, okay, kam der Direktor, sagt du, erstmal Internat. In Mosambik. Und die sind nicht sofort der DDR gekommen. Wir sind erstmal in Internat gegangen. Und in Internat sind wir dann ausgebildet. Erstmal die Landschaft und Politik von hier. Erstmal vorgestellt, wie der DDR aussieht, was die Leute.
In Mosambik? Ja. Ah, krass. Ja. Wie lange ging das?
Ich war fast ein Jahr.
Ein Jahr in diesem Internat. Ja. Und da hat man euch was über die DDR erzählt.
Ja, und gezeigt, was man nicht darf, was man darf. Und diese ganze.
Was haben sie gesagt, was man darf? Weißt du das noch?
Also was man darf, keine Kriminelle werden, solche Sachen zum Beispiel. Und ja, und bin ich dann von meiner Stadt hier, oder bin ich dann in Maputo, war ich 2 Monate in der Hauptstadt. Und dann sind dann hierher geflogen worden.
Ich bin also 1958 geboren in dieser Stadt. Habe dort meine Kindheit verbracht, war nicht in einer Kindereinrichtung, also im Kindergarten, weil meine Mutter Hausfrau war, die ging also nicht zur Arbeit. Mein Vater war natürlich Arbeiter, ein ganz schlichter Arbeiter, er war stand am Fließband. Ist dann später umgewechselt in einen Stadtbetrieb, der im Prinzip die Bestattungen durchführte, also Bestattungswesen, städtisches Bestattungswesen.
Und worauf ich sehr stolz bin, ist, dass ich in Jugoslawien geboren bin. Ich glaube, ich bin der letzte Generation von Jugoslawenkindern. Und das ist so in irgendeinem Sinne, das hat so schon mein Leben ein bisschen und die ganze Lebensgefühl verändert, weil ich hatte nur, obwohl das so ein bisschen künstlich und von mancher ungewisse Idee ist, das blieb noch in mir, diese jugoslawische Idee. Weil in meinem ersten Reisepass steht SFRJ. Genau, und ich bin geboren in Belgrad, habe meine ganze Kindheit in einem Dorf neben Belgrad verbracht, bis meine 16. Jahre. Aber ich muss sagen, dass nur diese Zeit, wo ich in diesem kleinen Dorf mit zwei, drei Kriegen, die rumbrannten, gelebt habe, waren von mir irgendein besonderes Erlebnis, wo ich sagen muss, ich würde das niemals tauschen.
Und da auch allein die Orte, an denen wir uns für die Interviews getroffen haben, die waren so unterschiedlich. Bar, Park, Zuhause, Balkon, Raststätte am Meer, Entzugsklinik und eins sogar in einer polnischen Universitätsstadt.
Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, habe ich eigentlich immer ziemlich an meiner Mutter gehangen. Ziemlich lange. War immerhin so ein Rockzipfelkind. Und habe ja dann mich, ich weiß das Alter nicht mehr genau, aber mit 12 vielleicht oder 13 habe ich mich entschieden, bei meinem Vater groß zu werden, weil sich meine Eltern getrennt haben und meine restlichen Geschwister mit meiner Mutter mitgegangen sind und ich ein bisschen Angst um meinen Vater hatte und da ist dann mein Vater mehr in den Mittelpunkt gerückt.
Nee, ich hatte schon diese klassische, oder was heißt klassisch, aber das habe ich schon oft gehört in Geschichten, vor allem auch von Frauen, die lesbisch sind, dass sie als Kind gerne ein Junge sein wollten und dass sie Jungssachen gemacht haben, dass sie Fußball gespielt haben, kurze Haare getragen haben und so. Das war bei mir auch so. Ich wurde auch immer für einen Jungen gehalten. Ich habe auch vor allem mit Jungs gespielt und fand das total großartig. Und genau, und dann kam die Pubertätzeit und dann war, glaube ich, die erste Emanzipation so, dieses Herausfinden, dass ich nichts von Jungs will, sondern Frauen interessanter finde. Und dann ging es ja erstmal viel weniger um das Transsein. Das war da noch gar nicht so offensichtlich, sondern erstmal, also ich hätte ja auch einfach eine butschige Lesbe sein können oder so. Oder war ich dann vielleicht auch. Und mit meiner ersten Freundin, da kam das Thema Trans das erste Mal zur Sprache. So. Sie war die erste Person, die mich auch offen darauf angesprochen hat, so dass ich, also in der Zeit hatte ich auch ziemliche, also so psychische Probleme und Essstörungen und wurde immer dünner und wollte damit auch irgendwie, fand das gut, so dünn zu sein, weil das eben meine Körperform relativ reduziert hat und habe halt versucht, total wie ein Junge auszusehen. Genau, und die meine erste Freundin hat dann auch das erste Mal halt mich drauf angesprochen und das war halt da noch für mich super dramatisch und gar nicht so, hey, ja, vielleicht ist das ja mein Weg und cool und jetzt habe ich was, womit ich umgehen kann, sondern es war eher so voll die Panik, also so, oh Gott, ich bin im falschen Körper, irgendwie, es hat mir riesen Angst gemacht und deswegen habe ich das auch erstmal schön weggedrückt und erstmal nicht weiter behandelt, so für mich, weil ich dachte, das ist mir irgendwie echt gerade zu groß, so, ne, und auch das, also diese Erkenntnis, homosexuell zu sein, war für mich auch überhaupt nicht einfach und easy, sondern auch ein krasser Prozess und das war, glaube ich, einfach dann zu schnell und zu viel. Und genau, deswegen habe ich dann eine Weile einfach das immer gewusst, da ist irgendwie noch was mich unglücklich macht, was mich, womit ich umgehen will, was mir gerade noch zu groß ist.
Hallo erstmal, ich bin der Peter aus Keksdorf, aber Keksdorf nicht mit E und K, sondern mit Ä und G. Das nur mal zur kleinen Info.
Ja, also ich bin jetzt seit 4 Monaten in der Rehabilitationsklinik, davor noch knapp einen Monat Entgiftung. Da habe ich mich sozusagen selber eingewiesen. Eingewiesen ist falsch, weil ich darf da jederzeit raus. Ne? Man ist da eigentlich fest drin, aber habe mich da freiwillig hinbegeben auf jeden Fall. Weil ich seit 2 Jahren, also davor 2 Jahre, jeden Abend eine Flasche Schnaps getrunken habe. Und da habe ich gelesen, das soll ungesund sein tatsächlich. Und ja, habe dann halt gemerkt, dass ich da jetzt damit einfach auch selber nicht aufhören konnte. Also ich habe insgesamt, keine Ahnung, eine Drogenkarriere von ja, 12 Jahren, 15 Jahren eher. Alles, was es so an handelsüblichen Drogen gibt, ausprobiert auf jeden Fall. Und ich habe 2015 es geschafft, alles eigentlich wegzulassen, was bei mir vor allem Kiffen war, aber zu dem Zeitpunkt auch noch seit kurzem dann Kokain und habe dann nur noch gesoffen. Und da war ich sehr stolz auf, da lief es auch in der Uni erstmal besser, dann habe ich aber den Abschluss trotzdem verkackt, meinen Master VWL, und bin ja dann im Callcenter gelandet und da kam ich einfach nicht weg, auch durch die Sucht, also weil einfach der Tag halt aus Arbeiten gehen und Saufen bestand. Dadurch war also schon so für sowas wie meine Bewerbung schreiben, war kein Platz de facto.
Also das heißt, es wird auf jeden Fall spannend. An dieser Stelle, du hattest es gerade schon erwähnt, ist es vielleicht wirklich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir eben eine ganz andere Ausgangssituation haben. Also nicht nur, was die diesmal sehr konkrete Suche nach Interviewpartnern und die Gesprächssituation betrifft, sondern auch jetzt bei der Auswertung der Gespräche. Mhm. Also wie euch vielleicht aufgefallen ist, begreifen wir uns beide nicht als männlich, sondern als Frauen. Das heißt, uns beiden fehlt jetzt eben schon der Hintergrund männlicher Erfahrungen und männlichen Erlebens. Und das wiederum bedeutet natürlich, wir können das jetzt, was die Männer gesagt haben, nicht mit eigenen Erlebnissen abgleichen.
Beziehungsweise können wir das halt insofern mit eigenen Erlebnissen abgleichen, als dass wir eben ja doch auch Teil von so Situationen gewesen sind und deswegen schon auch manchmal wussten, wovon die Interviewten gesprochen haben, weil wir sowas durchaus miterlebt haben, wenn auch nur als Teil der sozialen Situation.
Und nicht aus der inneren Erlebniswelt heraus. Und ich würde ganz ehrlich sagen, dass das gar nicht so schlimm ist. Zum einen, weil wir viele männliche Freunde haben und auch schon früher viel über Männlichkeit geredet und zugehört haben. Und vielleicht ist so eine Einordnung aus weiblicher Perspektive sogar ganz interessant, denn es geht ja auch in den Erzählungen viel um Frauen und wir können zumindest auch einschätzen, wie bestimmtes Verhalten von Männern auf Frauen wirkt und wie wir sexistisches Verhalten erleben. Aber genau, weil wir eben keine Männer sind, war es uns jetzt recht wichtig, in dieser Staffel viel die Männer selber zu Wort kommen zu lassen. Und was man auch sagen muss, ist ja, dass nicht alle Biografien nur von männlich oder Weiblichkeit geprägt sind, sondern sich auch so krass unterscheiden, also unabhängig vom Geschlecht. Und auf der anderen Seite, wir ja als Menschen doch eben vor allem Gemeinsamkeiten haben und vieles, was die Männer erzählt haben und was für sie wichtig war, genauso auch auf Frauen oder auf andere Geschlechter zutrifft. Und das ist allgemein vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wir konzentrieren uns bei dem Podcast natürlich auf das Geschlechterverhältnis. Das ist unser Fokus, aber natürlich spielen bei den Biografien noch mehr Sachen eine Rolle. Aber genau, abschließend zu diesem Punkt, wir wissen natürlich auch nicht, wie die Interviews verlaufen wären, wären sie jetzt von anderen Männern geführt worden, als ob dann die Männer andere Sachen erzählt hätten. Das wird sicherlich einen Einfluss haben und da müssen wir eben gucken und weiter dran arbeiten.
Ja, das denke ich auch. Und ansonsten gab es da eigentlich keine weiteren großen Auffälligkeiten, wenn ich so drüber nachdenke. Also klar, manche kamen schneller und ausschweifender, auch persönlicher ins Reden, andere weniger. Andere haben ja nebenbei noch ein bisschen versucht, die Welt zu erklären, ja. Andere weniger. aber das war bei den Frauen auch nicht so viel anders. Also ja, und ansonsten war es vermutlich die größte Herausforderung für mich, meinen Bruder zu interviewen und dabei diese Doppelrolle als Schwester und Interviewerin einzunehmen. Insgesamt waren es 4 Personen, die wir persönlich kannten. Eine Person ist dem Aufruf aus Staffel 1 nachgegangen, worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Ansonsten ergab es sich meist spontan in einer Situation irgendwo, dass ich einfach fragte so, hey, kannst du dir vorstellen, mir ein Interview zu geben?
Ja, mega cool, dass das so geklappt hat, tatsächlich. Genau, aber dann bist du ja auch noch durch das Dorf in Brandenburg gezogen.
Ja, das war auch wirklich sehr aufregend. Da hat meine Mama mich sehr unterstützt, die mir unbekannten Männer im Dorf vor das Aufnahmegerät zu bekommen. Danke an dieser Stelle nochmal, Mama.
Also ich bin ein 73er Baujahr, also aufgewachsen in der damaligen DDR. Habe eine kleine Schwester, wie schon gesagt, 7 Jahre jünger als ich, 80er Baujahr und ganz normal, also relativ behütet aufgewachsen, muss ich einfach mal so sagen. Ganz stinknormal, also keine getrennten Eltern oder sowas, sondern alles relativ normal mit der Besonderheit, dass mein Vater eben beruflich viele Jahre war, als meine Schwester klein war, eben bis am Wochenende zu Hause war, weil er eben aussatzgearbeitet hat. Und ja, Abitur 91, kurz nach der Wende, das war natürlich eine spannende Zeit, ohne Frage. Also genau sozusagen in der Wendezeit war ich in der 11. Klasse. Das war natürlich, war schon irre, das muss man schon sagen. Das ist ja genau das Alter, wo man sich dann anfängt, so ein bisschen für Politik zu interessieren oder so für alles mit 16, 17.
Ja, also und? Jahrgang bin ich 47 und ja, ich bin eigentlich im Elternhaus groß geworden. Also da konnten die Gegensätze gar nicht größer sein, sag ich mal, zwischen Vater und Mutter. Also zu meiner Mutter konnte ich immer gehen und konnte auch alles sagen, alles fragen. Also da hatte ich wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, zu meinem Vater nicht. Das war immer schwierig, bis fast zu seinem Tod. Da hat sich dann nochmal das Blatt gewendet. Aber wie gesagt, dann war es ja leider auch schon fast zu spät, sag ich mal.
Ja, ne, ich bin, wäre jetzt in 14 Tagen 58, also 62er Jahrgang. Und ja, Rahmendaten, Elternhaus ist eigentlich bäuerlich geprägt, wie hier auf dem Dorf sowieso. Meine Eltern waren beide in der Landwirtschaft tätig. Bis kurz vor meiner Geburt waren sie auch noch selbstständig. Dann kam ja hier das RPG-Gesetz, hier, dass sie alle zusammenschließen mussten. Also bis 58, 59, 60 rum waren sie noch selbstständig. Also meine Mutter und meine Eltern haben erst 60 geheiratet. Also mein Vater war da selbstständig. Ja, und dann waren sie nachher beide auf der RPG sozusagen tätig.
Mhm.
Ja. Und ich wohne schon mein ganzes Leben hier. Mich zieht es auch nicht weg.
Trotzdem würde ich schon sagen, dass mich einige Interviews wirklich sehr mitgenommen haben und auch lange danach noch aufgewühlt, manchmal auch mit so einem Gefühl der Ohnmacht zurückgelassen haben, weil ich dann schon manchmal so da gesessen habe und mir das alles noch immer und immer wieder durch den Kopf ging und ich mir verschiedene Fragen gestellt habe. Vor allen Dingen eben auch immer wieder zu diesem Geschlechterverhältnis, auch im Kontext von weiteren gesellschaftlichen Gegebenheiten, immer wieder festgestellt habe, dass das so ein mieses Korsett ist und eine Form, in die man da reingepresst wird oder sich selbst reinzupressen versucht. Und dass so eine kritische Auseinandersetzung damit, also mit diesem Geschlechterverhältnis und wie wir da erzogen werden und eben zuzusehen und in dem Fall zuzuhören, was andere berichten, dass diese Auseinandersetzung damit oder auch Versuche daraus auszubrechen so anstrengend und herausfordernd sind.
Ja, und man erlebt das ja auch bei sich selbst oder auch im Umfeld oder aus Erzählungen, dass man dann auch häufig irgendwie sozial sanktioniert wird. Also sei es jetzt abgeurteilt oder lächerlich gemacht oder gleich ausgeschlossen und diskriminiert. Aber ja, genau das ist ja auch der Grund, warum wir diese Podcast-Reihe machen. Also warum wir auch unbedingt diese zweite Staffel machen wollten. Es gibt einfach so viele blinde Flecken und so vieles, was tabuisiert ist und worüber nicht gesprochen wird. Also sowohl die Erziehung hin zur Frau als auch die zum Mann sind teilweise einfach nichts anderes als unerträgliche Zurichtungen. Und darüber muss auf jeden Fall gemeinsam gesprochen werden, um das, wie du sagst, aufzubrechen. Genau, aber ja, dazu gehört es eben auch, einander zuzuhören, was ein erster und sehr wichtiger Schritt ist und den wir versuchen hier zu gehen, indem wir eben Fragen gestellt und zugehört haben. Und um das dann eben jetzt alles gemeinsam besprechen zu können und auch mögliche Handlungsoptionen und Perspektiven daraus zu spinnen. Denn das ist ja die Quintessenz und das, was uns immer wieder beschäftigt, Veränderungen der aktuellen Verhältnisse mitzubestimmen.
Ja, und vorher halt erstmal sie so zu verstehen, einzuordnen, zu analysieren.
Auch wenn es teilweise also nicht nur recht hart war, weil man irgendwie so krasse Gedankenprozesse hatte, sondern man muss ja auch sagen, es waren schon auch einfach unangenehme Situationen teilweise.
Ja, absolut. Schade ist es, dass wir bisher keine schwule Person für ein Interview bekommen konnten, da uns diese Perspektive schon auch noch sehr wichtig wäre, weil auch einfach männliche Homosexualität in den Interviews eine Rolle gespielt hat. Ja, aber das ergibt sich, wie gesagt, hoffentlich in den nächsten Wochen doch noch. Und ansonsten kannst du ja, Eva, vielleicht schon mal einen groben Überblick über die weiteren Folgen dieser Staffel geben. Das heißt, worum es gehen wird, was können wir gespannt erwarten und freudig entgegenblicken.
Ja, vielen Männern können wir freudig entgegenblicken. genau, aber die nächste Folge wird sich mit der Frage beschäftigen, was Männlichkeit jetzt auch so vom Bauchgefühl her erstmal für die Befragten eigentlich bedeutet und welche Rolle es in ihrem Leben spielt oder gespielt hat. Und in den weiteren Folgen wird es dann unter anderem um Männlichkeit im Zusammenhang mit Sexualität, aber auch Alkoholkonsum und Suchtverhalten, Gewalt, Gehorsam, Autorität gehen. Viel auch natürlich um Paarbeziehungen und außerdem, wie auch in Staffel 1, natürlich die Frage nach Sehnsüchten und Ängsten gestellt werden. Und dann, um das Ganze irgendwie zusammenzubringen, natürlich die Gesellschaft und der gesellschaftliche Rahmen, aber eben auch soziale Normen und Konventionen behandelt werden. Und diesmal werden aufgrund der großen Altersspanne, wie bereits gesagt, auch Generationen und Generationsunterschiede thematisch eine viel größere Rolle spielen.
Ja, das klingt ja alles sehr vielversprechend. Ein Danke hier schon wirklich nochmal an alle, die sich unseren Fragen und der Interviewsituation gestellt haben. Danke auch an die weiteren Spenden, die uns erreicht haben, für die, die neu hinzugeschaltet haben. Ihr findet den Podcast unter anderem auch auf Deezer, Spotify und Google Podcast, aber auch auf unserer Seite revolte-jetzt.de. Hier ist im Übrigen auch das PayPal-Spendenkonto verlinkt.
Biu, biu, biu.
Und wie immer, also über weitere Spenden freuen wir uns natürlich weiterhin sehr. Und danke an dieser Stelle auch an Chrisse für die tollen Sticker, die er für die erste Staffel für uns entworfen hat, was wir leider vergessen hatten zu erwähnen. Wer Lust auf diese innovativen Revolte-Sticker oder anderweitige Fragen, Sorgen, Anmerkungen und Wünsche hat, schreibt uns auf revolte-jetzt@riseup.net. Ihr merkt schon, es geht jetzt richtig los mit Promo und so. Das war in der ersten Folge nicht so. Jetzt haben wir am Ende immer so einen schönen Abspann, wo wir euch alle möglichen, ja, mal gucken, wann es mit Product Placement losgeht. Ich frage mich schon, was wir so verticken könnten. Was denkst du?
Ich bin
Sexspielzeuge.
Kondome, ja. Nee, ehrlich gesagt bin ich dafür, dass wir nur Werbung für uns machen. Unter anderem vielleicht mit so einem innovativen Weihnachtskalender von uns oder so.
Ja, wir dachten, wir setzen uns noch so diese roten Zipfelmützen auf und dann bekommt ihr irgendwie so eine, wie war das? Die Revolte wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein geruhsames Fest. Fröhliche Weihnachten.
Ja, lasst uns da ganz viele Gimmicks einfallen.
Ja.
Ihr dürft gespannt sein, aber genau das, was ich vorher noch sagen muss, ist erstmal ein fettes Sorry dafür, dass wir nicht wie versprochen die kompletten Interviews der Frauen aus der ersten Staffel hochgeladen haben. Wie gesagt, die Pause war recht ausgiebig. Genau, das war mal auch hatte uns und vor allem auch mich sehr dolle im Griff und dann ging es gleich an die Arbeiten der zweiten Staffel und ja, es ist einfach immer wieder hinten runtergefallen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und da wir in der zweiten Staffel nur jeden zweiten Donnerstag im Monat eine neue Folge hochladen, bekommt ihr nachträglich und zur Überbrückung am jeweils anderen Donnerstag dazwischen noch ein vollständiges, ungeschnittenes Interview aus Staffel 1.
Ja, das finde ich sehr schön. Frauen so noch dazwischen, zwischen den Männern immer eine Frau geschoben, so als kleiner Lückenfüller. Das ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, diese Rolle einzunehmen.
Und mit diesen wunderbaren letzten Worten tschüss und macht's gut und erzählt euren Freundinnen und Freunden und schreit es in die Welt hinaus, die Revolte geht weiter.
People say a man is made out of mud. Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven. A mind that's weak to the company store.